kann keinen verstehen, dass ich nicht auf diese luxuriösen Sitzkissen setzen möchte. Und es ist ohne dies auch die Erfahrung eigentlich, die wir immer machen. Und wir wissen nicht genau warum, aber dass es stimmungsmäßig im Hauptraum etwas völlig anderes ist, irgendwie als draußen zum Beispiel auch. Und das, ja, deswegen würde ich euch das einfach auch sehr ans Herz legen und nahelegen. Und wir bleibt nicht einfach draußen, sondern kommt rein und wir genießt den Gottesdienst mit uns allen zusammen. Das ist definitiv nochmal etwas ganz, ganz anderes. Und es ist gut. Ja. Das ist krass, echt, wenn man Prediger ist und man merkt das so, man kann echt gute Sachen sagen, aber es macht keiner. Krass. Unglaublich. Und ich meine, hey, ihr wisst, wie es mit dem Evangelium ist. Und man predigt und predigt und predigt. Und schon Jesaja sagt, hey, wer wird unsere Botschaft hören? Und so ist es tatsächlich. Man predigt und irgendwie Leute kommen in die Hölle. Und das ist natürlich noch relativ harmlos, wenn man nur redet und es kommt irgendwie keiner nach vorne. Aber trotzdem ist das Prinzip irgendwie scheinbar immer das Gleiche. Und ich würde euch doch einfach irgendwie ganz ernstlich bitten, das abzustellen. Halleluja. Sören, hast du gefunden, was du brauchst? Selbstverständlich. Dann mache ich noch einen letzten Aufruf, um hier hinzukommen. Einer hat meiner Stimme gehorcht. Halleluja. Ist denn nur einer da, der Glauben hat? Ja. Erst dann würde das erreichen. Nein, das musst du nicht. Du kannst bitte. Nein, Tillmann, bitte, da muss ich gleich dran. Ja, aber das ist echt zu eng hier. Ich meine, wenn zwei sich lieben, geht's, aber so. Ah, Halleluja, Halleluja. Ich freue mich auch, dass hier Zeugnisse gerade irgendwie in Richtung Heilung kommen. Irgendwie, das ist doch eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, wie wahrscheinlich dem einen oder anderen von euch aufgefallen sein wird. Und es fließt doch hin und wieder in diese Predigten auch ein, die ich gelegentlich halte. Und ich weiß, dass das auch wirklich nur die Spitze des Eisbergs ist. Also ich kriege wesentlich mehr mit, irgendwie, wo Leute körperlich geheilt werden oder befreit werden. Und ich finde das was ganz Besonderes, weil das wichtig ist, irgendwie, dass wir da reinkommen, dass das volle Evangelium wirksam wird und dass Gott Menschen ansprechen kann und verändern kann an Körper, Seele, Geist. Ey, das ist wirklich das, was Gott haben möchte. Und ich wünsche mir das so sehr, irgendwie, dass dieses Evangelium Remscheid erreicht und dass es in dieser Gemeinde groß wird. Und deswegen finde ich das so cool, wie solche Sachen zu erleben. Echt nochmal danke, Jesus, dass das ist richtig, richtig cool. Und wir müssen echt irgendwann an diesen Punkt kommen, wo echt was in uns aufsteht, ne? Wo der Löwe aus Juda aufsteht und sagt, hey, jetzt nicht mehr, jetzt ist echt endgültig Schicht und so und ich werde das nicht mehr zulassen hier in meinem Leben. Und es ist richtig, was Judith gesagt hat, es ist eine Unverschämtheit, irgendwie, was der Teufel sich im Leben von Gläubigen rausnimmt. Aber es ist nicht nur irgendwie die Schuld des Teufels, der macht seinen Job und der macht seinen Job auch sehr gut. Sondern es ist unsere Schuld. Wir lassen das zu und wir sollten es nicht zulassen. Wir müssen irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, nee, jetzt lasse ich mir das nicht mehr gefallen, ich lasse mir das nicht mehr bieten und ich werde etwas dagegen machen. Und ich werde lernen, irgendwie mich damit auseinanderzusetzen, ich werde lernen, in göttliche Autorität reinzukommen, egal was das kostet, ich will da reinkommen, aber jetzt ist wirklich endlich mal Schicht im Schacht. Und dann werden Dinge sich verändern. Halleluja. Und dann werden Dinge sich verändern. Ich habe letztes Mal, und ich werde tatsächlich über ein ähnliches Thema heute predigen, deswegen ist das schöner, so eine Steilvorlage gekriegt zu haben, wie man, glaube ich, im Fußball sagt. Genau, nicht so gewandert, aber ich glaube, der Ausdruck kommt irgendwie daher. Und ich habe letztes Mal gepredigt, ich hoffe immer, glaube ich, noch dran, über das Ende der Bergpredigt, ich Matthäus 7, ich weiß nicht mehr genau wo, aber ziemlich am Ende auf jeden Fall, wo Jesus sagt, dass es Leute gibt, die das Wort Gottes hören und trotzdem Trottel sind. Nämlich die Leute, die das Wort hören, aber nicht umsetzen. Und er sagte mir, es gibt einen Unterschied eigentlich zwischen Leuten, die geistig voll durchstarten und Leuten, die geistig immer auf der Stelle treten. Und eines der Hauptmerkmale dieses Unterschiedes ist es eigentlich, dass die einen das Wort Gottes hören und umsetzen und dass die anderen das Wort Gottes hören und nicht umsetzen. Und er sagt Jesus, es kommen Zeiten auf uns zu, die sind schwierig. Da wird es nicht glatt laufen, das werden Krisenzeiten sein, das werden möglicherweise schlimme Krisen sein, vielleicht auch einfache Krisen. Aber es wird passieren, wo der Stürme durch unser Leben wehen, es wird passieren, wo das unangenehm wird. Und
in diesen Zeiten wird sich zeigen, wer sein Haus auf Felsen gebaut hat und wer das Wort hört und umsetzt und wer sein Haus auf Sand gebaut hat und das Wort nur gehört hat und es ist irgendwie versickert in seinem Leben, aber es hat ihn nicht verändert und er hat nicht sein Haus auf diesem Felsen gebaut. Denn bei dem einen, wo es auf dem Fels steht, wird es bestehen bleiben und bei dem anderen wird es umstürzen. Und ich möchte gerne heute über Vorbereitung predigen, wie man sich darauf vorbereiten kann, dass Stürme im Leben kommen. Oh, Halleluja, es gibt echt Leute hier, die hören, fassen richtig auf. Tillmann hat recht. Ich möchte über die Waffenrüstung predigen heute. Ich glaube, es war schon im Oktober oder sowas, als Gott angefangen hat, mit mir über dieses Thema mal wieder zu reden und gesagt hat, hier, Alter, kümmere dich mal drum, lies das nochmal irgendwie nach, bete da nochmal drüber, studiere da nochmal irgendwie so ein bisschen. Und seitdem ist es eigentlich fast so, jeden Freitag überlege ich, Herr, ist es jetzt dran, über die Waffenrüstung zu predigen? Und darüber, nee, was anderes. Und am nächsten Freitag wieder, Herr, Waffenrüstung oder was? Und nee, was anderes. Und dann jetzt dachte ich auch wieder was anderes und dann kriegte ich gestern eine E-Mail von einer Schwester hier aus der Gemeinde und die sagt, hey, das Gefühl habe ich, dass auch wieder raue Zeiten auf uns zukommen werden, dass der Wind rauer wehen wird und dass es schwieriger wird und dann ist es gut, sich warm anzuziehen und ich hatte den Eindruck, Waffenrüstung. Und dann saß ich da vor meinem Computer gestern um 10:30 und habe gedacht, war vielleicht doch erst nach 10:30, weiß ich nicht mehr, aber habe gedacht, okay, das ist das Zeichen, ich will predigen über die Waffenrüstung. Wenn ihr mitlesen wollt, es ist Epheser 6, ab Vers 10. Das reicht, ich kann es auswendig, ich werde da nur so zum Spaß drin rum. Aufruf zum Kampf, sagt hier meine Überschrift von der Einheitsübersetzung.
Jawohl!
Aufrecht zum Aufrecht zum Kampf! Nein, Aufruf zum Kampf. Und schließlich, werdet stark durch die Macht des Herrn. Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen. Sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Darum legt die Rüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Seid also standhaft, gürtet euch mit Wahrheit, zieht als Panzer die Gerechtigkeit an und als Schuhe die Bereitschaft für das Evangelium des Friedens zu kämpfen. Vor allem greift zum Schild des Glaubens, mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Hört nicht auf zu beten und zu flehen, betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Auch für mich, dass Gott mir das rechte Wort schenkt, wenn es darauf ankommt, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, als dessen Gesandter ich im Gefängnis bin. Halleluja.
Halleluja.
Amen.
Amen.
Und Paulus sagt, dass die Waffenrüstung eigentlich gar nicht erst angelegt werden soll, wenn der Konflikt kommt, sondern dass man vorher damit anfangen soll, bevor die große Schwierigkeit kommt. Und im Grunde genommen ist der Gedanke, der dahinter steht, ein ziemlich einfacher. Wenn du nachts durch Remscheid gehst und dann kommt irgendwie dieser große, breitschultrige Typ auf dich zu, der am Kopf größer ist als du und 50 Pfund mehr wiegt und der will dir richtig an auf die Schnauze hauen, dann hast du keine Zeit mehr Karate zu lernen. Und dann wirst du dir vielleicht in dem Moment wünschen, ja, hätte ich doch mal irgendwie damals, als ich mit 14 Karate Kid geguckt hatte, hätte ich doch damals irgendwie ein bisschen langsamer laufen lassen und hätte mal so ein paar Moves geübt, dann würde ich jetzt vielleicht wieder durchkommen, aber in der Situation wird es dann echt zu schwer sein. Du kannst dich nicht mehr vorbereiten, wenn die Situation kommt. Und obwohl das im natürlichen Bereich total klar ist und jedem das einleuchten wird, ist es trotzdem im geistlichen Bereich so, dass wir alle Nase lang Christen treffen, die völlig unvorbereitet in einen Kampf hineinstolpern. Und dann kommt irgendwie eine Krise in deinem Leben und es wird irgendwie gerade mal richtig schwierig und es kommt, keine Ahnung, eine Arbeitslosigkeit oder es kommen irgendwelche großen Probleme auf dich zu oder es kommt vielleicht eine richtige Krankheit auf dich zu und auf einmal irgendwie fallen Leute buchstäblich auseinander. Und sie wissen nicht, wie sie mit dieser Krise umgehen sollen. Sie sind völlig unvorbereitet und dann kommt unter Umständen noch so diese große Fragen eigentlich, wie konnte mir das passieren? Ich gehe doch immer in die Gemeinde. Ich lese doch sogar immer in der Bibel. Und ich gebe sogar meinen Zehnten in die Gemeinde hinein. Und ich mache doch eigentlich alles irgendwie was Gutes. Und jetzt auf einmal irgendwie kommt sowas in mein Leben und man kann überhaupt nicht damit umgehen. Seht ihr, und das ist das Prinzip, ihr wart unvorbereitet. Ich hab Ohrenstöpsel drin. Aber du weißt nie, wann es kommt. Und deswegen ist es gut, immer Ohrenstöpsel zu tragen. Und wenn das Geräusch kommt, ist es zu spät, die Dinger reinzutun. Du musst vorbereitet sein. Das ist eine absolute Grundlektion des Glaubens. Du musst vorbereitet sein. Und dann kommen sie in solche Situationen hinein, die sind völlig unvorbereitet und wundern sich darüber, auf einmal in einem richtigen Kampf zu sein und merken, dass ihr Glauben total zusammenfällt. Und was Paulus ja sagt, ist, er gibt uns im Grunde genommen so einen Hintergrund dazu, zu Situationen, die uns möglicherweise ganz normal erscheinen könnten. Und er sagt, Freunde, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern für die Leute, mit denen wir uns wirklich auseinandersetzen. Das, was wirklich unser Kampffeld ist, das ist geistlich. Das ist nicht irgendwie Menschen, das sind nicht äußerliche, normale Faktoren, sondern das sind geistliche Faktoren. Und es fällt uns als westlichen Christen immer ein bisschen schwer, an sowas wirklich zu glauben. Und wir kriegen das vielleicht gerade noch hin, wie an Gott zu glauben, aber es fällt vielen von uns schwer, irgendwie an die Realität einer geistlichen Welt zu glauben. Es fällt vielen von uns schwer, irgendwie daran zu glauben, dass unser Leben bestimmt sein könnte, wie von Satan, von Dämonen, dass Engel irgendwie sogar irgendwie um uns herum sein könnten. Und dennoch ist es nur das, was die Bibel sagt, was wahr ist. Das ganze Neue Testament ist voll irgendwie damit, irgendwie, dass es geistliche Wesen gibt. Es ist voll irgendwie damit, dass sie das Leben von Menschen beeinflussen. Und es ist ganz klar, eigentlich für uns als Christen muss es eine Sache sein, die total deutlich sind, dass wir in so einen Kampf hineingestellt sind und dass solche Wesen um uns herum existieren und dass es nicht reicht oder dass es viel zu kurz greift, immer nur Ursachen in dieser Welt zu suchen, sondern dass wir den Blick irgendwie noch so ein bisschen weiter richten müssen und verstehen müssen, dass es Dämonen gibt, dass es geistliche Dinge gibt und dass diese geistliche Welt uns beeinflusst. Und was Paulus eigentlich sagt, ist, dass es darum geht, an diesem bösen Tag, wo es mal richtig hoch hergehen kann, dass es dann darum geht, das Feld zu behalten. Dass es dann darum geht, nicht auseinanderzufallen, sondern dass es darum geht, das, was du einmal mit Christus erlebt hast und das, was du von Gott verstanden hast, dass du es festhältst. Und dass es nicht irgendwie so ist, dass irgendwelche Schwierigkeiten kommen und dich völlig irgendwie ausnocken und dir jede Gewissheit irgendwie deines Heils nehmen oder dir jede Freude nehmen, die du jemals in Gott gehabt hast und jedes Vertrauen in Gott, sondern dass du gerade in solchen Zeiten, wo es richtig haarig wird, wo es echt schwierig ist, dass du feststehst und dass du weißt, was du an deinem Gott hast und dass du kein Stück mehr irgendwie zurückziehen wirst, sondern also dass du nicht irgendwie wieder zurückgehen wirst, sondern dass du das behalten wirst, was du hast. Und ich finde das immer eine sehr ermutigende Geschichte aus der Apostelgeschichte, wo, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer das war, Petrus und Jakobus, Paulus und Silas, ich weiß nicht mehr, wer von den Jungs war im Gefängnis? Alle. Ich glaube, die waren alle irgendwann im Gefängnis. Aber jedenfalls diese eine richtig schöne Geschichte, weißt du, die sind im Knast und sie sind ganz unten drin.
Und es sind sicherlich keine Gefängnisse gewesen, wie das heute ist. Also ich glaube, so verglichen mit einem Knast irgendwie vor 2000 Jahren, da zu biblischen Zeiten in der Gegend, wären Gefängnisse heute ein echtes Kurheim. Auch wenn es sicherlich wie heute noch ganz schön schlimm ist, da drin zu sein. Aber die waren in völlig kalten, feuchten Kellern da eingelocht. Die haben auf schimmeligen Strohmatratzen geschlafen. Die haben irgendwie einmal in der Woche irgendwie was zu essen gekriegt, wo wahrscheinlich noch schimmeliges Brot bei war. Die sind irgendwie mit Ketten irgendwie direkt an die Wand gefesselt worden und richtig da angeschweißt worden. Es gab keine Schlösser da für die Gefangenen. Und allein das schon muss schon schrecklich gewesen sein. Du kriegst so eine Schelle da irgendwie um die Gelenke und dann kommt da der Typ mit Feuer und schweißt die irgendwie richtig zusammen. Also es muss echt fürchterlich gewesen sein, da drin zu sein. Und die sind jetzt mitten unten drin und sie beten Gott an. Hey, und das ist eine Sache, ey, die kannst du menschlich nicht mehr verstehen. Die ist mit menschlichen Möglichkeiten nicht mehr nachzuvollziehen. Das ist wirklich etwas absolut Geistliches, dass Leute, die Gottes Apostel sind, im Gefängnis sind und Angst haben müssen, dass sie vielleicht in den nächsten Tagen hingerichtet werden und dass sie dennoch voller Freude Gottes da drin sind und dennoch irgendwie Gott aus vollem Herzen loben und danken können und Lobpreis Gottes anstimmen können, mitten in dieser Situation. Hey, das ist etwas total Abgefahrenes. Und ich glaube, dass eigentlich die meisten Christen heute, wenn sie in so eine Situation reinkommen würden, dass sie glaubensmäßig total auseinanderfallen würden. Und dass sie dann im Gefängnis wären und denken, Alter, was geht? Ich bin ein Apostel Gottes. Ich habe Wunder getan. Ich habe erlebt, dass Tote auferweckt worden sind. Ich habe das Evangelium gepredigt. Ich habe Gemeinden gegründet. Ich habe mehr als meinen Zehnten gegeben. Ich habe mein ganzes Leben irgendwie da hineingesetzt. Und jetzt das hier? Und ich glaube, dass die meisten von uns echt denken würden, hey, was ist los? Ist Gott kaputt? Mag Gott mich nicht mehr? Warum komme ich in so eine Situation hinein? Und es ist genau das, was der Teufel versucht, wenn wir in Schwierigkeiten reinkommen. Es ist das, was sein Hauptziel eigentlich ist, dass er unseren Glauben angreift, dass er unser Gottvertrauen angreift, dass er uns die Freude über unsere Errettung nimmt, dass er uns den Frieden nimmt. Und das ist eigentlich genau das, worauf Angriffe abzielen. Und ich glaube, dass dieses Zeugnis wie der Apostel, dass es wirklich was für uns ist, dass wir es lernen können, so vorbereitet zu sein auf solche Situationen, dass uns Schwierigkeiten im Leben keinesfalls mehr umhauen können. Dass es wirklich etwas ist, wo wir wissen, ja, ganz egal, was kommt in meinem Leben, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ganz egal, was für Schwierigkeiten kommen, ich kenne das Fundament, auf dem ich stehe. Und ganz egal, irgendwie, ob ich verfolgt werde oder ob krasse Probleme kommen, ich weiß, und das sagt auch Paulus, dass die Leiden dieser jetzigen Zeit um nichts ins Gewicht fallen werden im Vergleich zur kommenden Herrlichkeit. Und mein Glauben wird keine Risse kriegen, ganz egal, was in meinem Leben passieren wird. Und das ist eine Freiheit, die für die allermeisten Leute auch hier in dem Raum sicherlich noch absolut zukünftig sein wird. Dass wir so frei werden können von den Umständen dieser Welt und so fest verankert sein können in Gott, dass es egal ist, wie die Umstände aussehen, dass es möglich ist, im Glauben stehen zu bleiben und dass der Glaube keine Risse kriegt. Und wenn du jemand von den Leuten bist, irgendwie die schon bei der kleinsten Anfechtung Schwierigkeiten kriegen, und wenn du schon Probleme hast, einen guten Gott zu glauben, wenn morgens dein Auto nicht mehr anspringt oder wenn du eine schlechte Klassenarbeit geschrieben hast, dann ist da noch einiges an Entwicklungspotenzial für dich. Und ich glaube, es wird gut sein für dich, das zu lernen, wie du dich auf solche Situationen vorbereiten kannst, dass du sagen kannst, ja, egal was in meinem Leben kommt, der Teufel wird mir kein Land wegnehmen. Ich werde vorbereitet sein. Ich werde in dem stehen, was Gott für mich hat. Und ich werde das durchziehen. Und so sagt Paulus, fang am besten jetzt schon an, diese Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, als ich Christ geworden bin. Da hatte ich eine Phase, da habe ich sehr viel von der dunklen Seite der Macht mitgekriegt und hatte irgendwie dauernd das Gefühl, irgendwie verfolgt zu sein und konnte nachts nicht schlafen und hatte Albträume und konnte nicht beten und es war irgendwie immer irgendwie Angst da und es war echt richtig schlimm. Und ich habe in der Zeit die Waffenrüstung entdeckt. Und habe gedacht, okay, da steht, zieh die an, also mache ich das. Ich weiß nicht, ob das so das absolute Ding ist für jeden, aber ich habe mir gedacht, gut, wenn das da steht, werde ich das genauso wörtlich umsetzen. Und habe jeden Morgen beim Kaffeetrinken oder auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit, habe ich einmal die Waffenrüstung durchgebetet und habe das ganze Ding angezogen. Und das, was es auf jeden Fall gebracht hat, ist, ich kann es immer noch auswendig, ich weiß immer noch genau, was da steht. Ich glaube, ich werde das wahrscheinlich mein ganzes Leben nicht vergessen. Vielleicht werde ich mal was durcheinander würfeln, aber es hat sich auf jeden Fall völlig eingebrannt, irgendwie so in mein Gedächtnis. Ich habe mich sehr auseinandergesetzt mit jedem einzelnen Teil dieser Waffenrüstung und ich habe schon gemerkt, dass es mich wirklich vorbereitet und dass es mich zu einem intensiven Beschäftigung mit dem Wort Gottes gebracht hat und dass es deswegen in meinem Leben wirklich was bewirkt hat. Und ich möchte wenigstens mal kurz mit euch irgendwie durchgehen, damit ihr wisst, was ihr da anzieht. Und ich hoffe irgendwie, dass ihr es als Aufruf nehmt. Bereitet euch echt vor. Bereitet euch vor auf Schwierigkeiten. Bereitet euch vor auf Krisen. Echt ein Narr ist, wer sich nicht auf so etwas vorbereitet. Also mach es auf jeden Fall. Bete das irgendwie zu Hause mal durch. Wir lernen es auswendig. Wir denken darüber nach. Diskutieren mit deinen christlichen Freunden darüber. Oder zieh die auch einfach mal an. Irgendwie mach irgendetwas damit. Aber lern das wirklich kennen, damit du dich vorbereiten kannst irgendwie auf so einen schlimmen Tag. Das erste, Paulus fängt an und sagt, um unsere Lenden legen wir Gürtel der Wahrheit. Ich habe hier mal einen mit, den schon angemacht, kann jetzt auch nicht rausziehen, weil da meine Hose rutscht. Der Jesus Rocks Gürtel. Und dahinter steht was total Interessantes eigentlich. Wenn du mal in einem arabischen Land gewesen bist und weißt, was die Leute für Klamotten angehabt haben, dann weißt du, wie wichtig es ist, einen Gürtel zu tragen. Ich war vor 3 Jahren oder sowas, war das in Ägypten und wir haben so auch die klassische Nilreise gemacht. Und dann gibt's da irgendwie immer so den absoluten Touristen-Gag, nämlich eine Gabea-Party. Da war ich nicht. Aber das sieht dann so aus, wie die fahren dich dann zu irgendeiner Touri-Hochburg und dann kannst du diese Gabeas kaufen, irgendwie sündhaft teure Bettlaken eigentlich, die bunt bedruckt sind und mit denen man dann in der Gegend rumläuft. Und abends irgendwie dann laufen alle mit diesen Gabeas rum und trinken irgendwie einheimischen Schnaps und gucken sich Bauchtänzerinnen an und fühlen sich fürchterlich arabisch. Aber wenn du sowas mal gesehen hast, ey, das ist wirklich ein Bettlaken, ne? Da ist oben ist ein Loch drin und dann weht das irgendwie um dich rum und das ist alles irgendwie total am Schwabbeln. Und es ist wahrscheinlich total angenehm, ne? Wenn das warm ist irgendwie draus und die Sonne brennt und du hast irgendwie so einen Laken an, irgendwie, das ist optimal belüftet irgendwie von oben und von unten. Und es ist total angenehm. Nur kämpfen kannst du damit nicht. Und ich glaube, diese Tunikas, die man damals in Rom anhatte, irgendwie, wo Paulus irgendwie auch so jetzt so ein bisschen seine Waffenrüstung her hat, die waren genauso. Das waren auch mit so schlabbrige Sachen und du hast damit ausgesehen wie Huibu das Schlossgespenst und bist auch ungefähr genauso gefährlich gewesen, wenn es um Kampf geht. Das heißt also, du läufst mit deiner Tunika rum und du fällst die ganze Zeit über dein Gewand und du verhedderst dich da drin und das Schwert bleibt da drin hängen und am Ende fliegst du auf die Nase und der Gegner lacht. Und ich glaube, dass es für uns als Christen das Gewand, in dem wir uns permanent verheddern, wenn es darum geht, uns mit irgendwas auseinanderzusetzen, ey, das sind unsere Gefühle. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass es das Erste eigentlich ist, die Gefühle zu umgürten mit Wahrheit und einmal richtig fest um sich herum fest zu schnüren, damit die nicht immer rumflirren. Und ich bin überhaupt nicht gegen Emotionen. Ich finde, das ist was richtig Gutes. Es ist ein unheimliches Geschenk Gottes, dass er in unsere Gefühle hineinwirkt, dass er uns seine Liebe zeigt auf eine emotionale Weise, dass er uns seine Freude zeigt, dass er uns seinen Frieden gibt. Aber ich weiß auch, dass jeder, der mal in einer Situation von Auseinandersetzung war, dass er festgestellt hat, da können auf einmal Gefühle total gegen dich arbeiten. Und wenn du so jemand bist, irgendwie, der immer an seine Gefühle hineinguckt, ob es gerade gut geht mit Gott oder nicht, dann bist du aufgeschmissen in so einer Situation. Wenn es bei dir immer ist, ja, ich fühle mich wohl und deswegen ist gerade der Heilige Geist da, oder aber ich fühle mich unwohl, deswegen ist Gott gerade irgendwie meilenweit weg, oder irgendwie, wie ich mich gerade fühle, das ist die Wahrheit, dann wirst du es nicht schaffen, in einem Kampf zu bestehen. Und was wir machen, ist, wir legen diesen Gürtel um und wir sagen, meine erste Autorität ist nicht, wie ich mich fühle. Meine erste Priorität ist nicht, was ich in meinen Emotionen habe, sondern das, was in mir regiert. Das ist Gottes Wahrheit, es ist Gottes Wort, es ist das, was Jesus Christus mir sagt. Und wenn der Teufel dann kommt und sagt, schaffst du es sowieso nicht, Loser, hast du noch nie was geschafft? Und es kommen so diese ganzen Gedanken, ja stimmt, ich habe noch nie was auf die Reihe gekriegt, ich bin echt ein Versager. Und du fühlst dich irgendwie wie jemand, der es niemals schaffen wird. Dann ist es gut, so einen Gürtel zu haben, der sagt, aha, Quatsch, ich bin mehr als ein Überwinder. Gott sieht mich nicht als Versager. Ich bin kein Versager, sondern ich schaffe alles und bin durch den, der in mir ist. Der in mir ist es größer als der, der in der Welt ist, heißt es im Wort. Da könnte ich jetzt zig Bibelstellen irgendwie zu bringen. Und es ist dir auf einmal klar, ich kann es schaffen. Und du guckst nicht mehr irgendwie auf deine Gefühle. Du lässt die nicht irgendwie um dich rumflattern. Du stolperst nicht irgendwie mitten im Kampf über irgendwelche Emotionen, sondern du gehst durch. Und dann sagt Paulus, das nächste, was wir anlegen, ist der Harnisch der Gerechtigkeit. Ich habe euch einen mitgebracht. Ja, schick. Also ich habe schon gehört, ich wäre zu dick, das ist Quatsch. Das Problem ist, die Leute waren damals kleiner. Und deswegen, ich habe einfach so ein Originalstück mitgebracht und das ist 2000 Jahre alt, deswegen muss man damit auch sehr vorsichtig umgehen. Und es war einfach kleiner damals. Und Paulus sagt hier als nächstes, zieht diesen Harnisch der Gerechtigkeit an. Und es ist Gerechtigkeit, die uns schützt. Viele von uns haben das noch nicht mal irgendwie verstanden, was Gerechtigkeit eigentlich ist. Aber es ist Gerechtigkeit, die uns vor Gott stehen lässt. Es ist Gerechtigkeit, die dafür sorgt, dass wir vor dem Feind bestehen können. Und es ist keine Selbstgerechtigkeit, es ist keine Gerechtigkeit, die aus irgendetwas kommt, was wir gemacht haben, sondern es ist eine Gerechtigkeit, die aus dem Glauben an Christus kommt. Die Bibelstelle, die ein jeder mal auswendig lernen sollte, ist 1. Korinther 5, Vers 21 oder 23, wo es auf jeden Fall heißt, irgendwie, ne, dass Gott den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht hat, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und es ist wichtig für uns, dass wir es verstehen. Wir sind die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wir sind Gottes Gerechtigkeit. Wir stehen fehlerlos vor Gott und wir können in diesem Bewusstsein dem Teufel gegenüberstehen. Und wenn dieses Gefühl für Gerechtigkeit nicht da ist, oder nicht dieses Gefühl, wenn dieses Wissen um die Gerechtigkeit nicht da ist, dann wird es schwer sein, in diesem Moment zu bestehen. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns mal damit auseinandersetzen, echt ein richtiges Bibelstudium wieder zu machen, darüber meditieren, darüber nachdenken und das in unser Herz verankern, was es bedeutet, dass wir errettet sind. Und es ist eine Sache, die der Teufel immer wieder machen wird. Er wird dir immer wieder versuchen einzureden, du bist ja gar nicht errettet. Du hast doch neulich irgendwie schon wieder gesündigt. Und was ist, wenn du jetzt vom Auto überfahren wirst? Wo kommst du hin? Und das ist eine Frage, die wir eigentlich vor so einer Auseinandersetzung klären müssen. Dass wir wissen, hey, ich komme in den Himmel. Ich bin errettet. Jesus ist für mich gestorben. Ich habe das angenommen. Und es ist egal, irgendwie, was ich gemacht habe. Es ist egal, was ich noch machen werde. Ich bin errettet. Ich bin errettet. Und ich habe diesen Harnisch der Gerechtigkeit an. Ich bin Gottes Gerechtigkeit. Das nächste, was Paulus sagt, ist, die Schuhe oder Stiefel oder Sandalen, je nach Bibelübersetzung, zur Bereitschaft der Verkündigung des Evangeliums. Das Reich, das wir verkündigen, ist etwas, was sich ausbreitet. Und wir sollten immer bereit sein, das Evangelium weiterzutragen und es anderen Menschen zu geben. Es geht irgendwie in dieser ganzen Sache nicht so sehr darum, dass wir unsere kleine Parzelle Land, die wir haben, verteidigen, sondern es geht darum, dass wir Gottes Reich ausbreiten. Und jeder Christ ist mir dazu aufgerufen, dem Reich der Dunkelheit Schaden zuzufügen. Jeder von uns dazu aufgerufen, das Evangelium weiterzubringen, eine Offenheit dafür zu haben, eine Bereitschaft dafür zu haben, wenn jemand fragt, auf jeden Fall wieder ein Mann zu stehen und Antwort geben zu können, wenn irgendwo Gelegenheiten sind, diese Gelegenheiten zu ergreifen und Gottes Wort weiterzutragen und das Reich auszubreiten. Und da gilt irgendwie für mich so dieser alte Spruch, Angriff ist die beste Verteidigung. Und das stimmt. Solange wir dabei sind, das Reich auszubreiten, wird es uns in dem Kampf gut gehen. Und wir sollten uns nicht irgendwie in so ein Rückzugsdenken hineinbringen lassen, wo super viele Leute drin sind, sondern wir sollten wissen, hey, wir sind wirklich eine Armee, wir sind in einem Kampf und wir sind ausgezogen, um etwas Gutes zu tun für unseren Herrn. Und wir wollen irgendwie dieses Reich ausbreiten, wir wollen dafür sorgen, dass es weiterkommt und dass es mehr wird und wollen uns nicht ausruhen auf dem, was wir haben, sondern wir wollen, dass es wächst, wir wollen, dass es mehr wird. Als nächstes sagt Paulus, vor allem nehmt den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Teufels auslöschen könnt. Ich bin froh, dass wenigstens der Schild des Glaubens noch passt. Aus dem bin ich nicht rausgewachsen. Es ist wichtig, diesen Glauben zu haben, weil letzten Endes alles, was mir der Teufel gegen uns ins Feld führen kann, wird durch Glauben ausgelöscht. Jesus sagt, dass er gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Und wenn du guckst, was Jesus für Werke des Teufels zerstört hat, irgendwie im ganzen Evangelien hindurch, dann hat er immer Glauben, etwas damit zu tun. Und es ist egal, ob du dir jetzt irgendwelche Befreiungsdienste anguckst, wo es dann direkt darum ging, Dämonen aus dem Leben von jemandem rauszukriegen, oder ob es um Heilungen geht, oder ob es sogar um die Geschichte mit der Sturmstillung geht, ne, wo das Boot irgendwie fast untergeht und Jesus stillt den Sturm und nachher sagt er den Leuten, man sagt er seinen Jüngern, hey, warum seid ihr so kleingläubig? Ihr hättet keine Angst haben müssen, wenn ihr nur Glauben gehabt hättet. Und es ist tatsächlich irgendwie immer irgendwie Glaube daran beteiligt, wenn wir irgendetwas, was der Teufel gegen uns ins Feld bringt, zum Verlöschen bringen. Der Glaube wird es zum Verlöschen bringen. Als Jesus in der Wüste gewesen ist und da mit dem Teufel konferiert hat, nenne ich das mal, wo der Geist ihn hinausgetrieben hat und er 40 Tage gefastet hat und dann da mit dem Teufel im Streit war, da war es immer irgendwie, dass er das Wort dagegen gehalten hat. Teufel hat ihn mit irgendwas versucht und er immer gesagt, ja, aber abermals steht geschrieben und Gott hat gesagt und hat das immer entgegengehalten. Und das heißt es, diesen Schild des Glaubens hochzuhalten, dass wenn irgendetwas kommen will in dein Leben, irgendwas in deine Familie kommen will, du sagst so, nee, nicht mit mir, es steht geschrieben und das soll deswegen nicht passieren und ich stehe dagegen und ich werde dagegen kämpfen und es wird nicht reinkommen, es wird bei mir nicht durchbrechen. Deshalb ist es wiederum wichtig, dass wir das Wort überhaupt kennen, dass wir wissen, wie was Gott da drin gesagt hat und womit wir uns verteidigen können. Das nächste, der Helm des Heils. Ja. Ich kann da ja mal... Ach du Scheiße. Das seht ihr die ganze Zeit. Der Helm des Heils. Das Heil für unsere Gedanken. Ja. Fällt bei mir immer runter. Ich muss da noch ein bisschen dran arbeiten, dass er ein bisschen größer wird. Ich lasse das Visier nicht runter. Korintherbrief sagt mir, dass wir unsere Gedanken gefangen nehmen sollen und den Gehorsam Christi. Und ich glaube, dass es eine der krassesten Sachen eigentlich ist, die uns im Kampf immer wieder Knüppel zwischen die Beine werfen, dass wir unseren Gedanken gestatten, irgendwie überall hinzugehen. Und dass wir uns jeden Gedanken wie von Versagen und nicht schaffen und sowas und wir zugestehen und irgendwie jedem Gedanken nachgehen und nicht irgendwie unsere Gedanken in das Heil Christi zwingen. Und wenn das schon mal wäre, weißt du, wenn Gottes Wahrheit in unseren Gedanken regieren würde und wenn das echt klar wäre, wir wollen irgendwie das denken, was Jesus will, dass wir denken und wir wollen biblisch denken, dann wird das schon mal einiges ganz schön anders sein. Und ich weiß, dass ich da ziemlich oft drüber predige, aber ich glaube auch, dass es einfach ein sehr wichtiges Ding ist, dass wir es lernen, unsere Gedanken zusammenzuhalten. Man sagt das immer so schön, die Gedanken sind frei und man kann sie nicht fassen und gar nichts. Aber ich glaube, dass das nicht stimmt. Wir können sehr wohl unsere Gedanken wie zwingen auf Christus hin. Wir können sehr wohl unseren Gedanken wie verbieten, irgendwie an alles Mögliche zu denken und sich in allen möglichen Richtungen auszubreiten. Und wir können unsere Gedanken in diesen Gehorsam Christi bringen. Und es wird nicht leicht sein. Es ist eine Sache, die Disziplin erfordert. Es ist eine Sache, die bei mir auch lange gedauert hat, um da hinzukommen, überhaupt nur zu verstehen, wie es funktioniert. Aber es ist möglich. Es kann funktionieren. Und es ist möglich, dass wirklich eine geistliche Hygiene in deinen Gedanken drin ist und dass du gar nicht mehr irgendwie so vielen negativen Sachen nachgehst, sondern dass irgendwo dein Denken wirklich verändert wird bis an den Punkt, wo du merkst, hey, es ist wirklich Jesus in meinen Gedanken und es tut mir selber gut. Und das Letzte... Das Schwert. Ich wünschte, ich hätte ein richtiges Schwert. Ja, als Kind wollte ich immer voll gerne irgendwie sowas haben, aber ich habe das nie gekriegt, so diese Ritterrüstungssets. Ich weiß nicht warum, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, als ich sowas hatte. Aber ich fand das immer richtig cool und deswegen ist es auch als Erwachsener immer noch so, ne, dass die Sachen liegen ja immer bei Wolfgang im Wohnzimmer und wenn wir da Ältestenkreis haben, also ich beim Beten irgendwie kreise ich immer irgendwie schon so da drum herum und denke irgendwie so, ja, könnte ich vielleicht mal mit dem Schwert hier ein bisschen rumfuchteln und meistens kommt dann auch so dieser Moment, wo ich es mir dann mal hole und dann auch mal so ein bisschen so, wow. Oh, das ist cool, das ist so cool. Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Und es ist nicht irgendein Wort Gottes, sondern es ist das gesprochene Wort Gottes. Man macht oft so einen Unterschied zwischen dem geschriebenen Wort Gottes in der Bibel und dem ausgesprochenen Wort Gottes. Und hier ist es ganz eindeutig, wie auch vom Griechischen her, ist es das ausgesprochene Wort Gottes. Und deswegen ist es mir immer wichtig, wenn ich mit jungen Christen wie zusammen bin, dass ich sie irgendwann an den Punkt bringen möchte, wo ich sie wenigstens damit herausfordere, laut zu beten. Es ist so wichtig, dass wir laut beten und dass wir die Verheißung Gottes echt aussprechen können und dass wir dem Teufel etwas laut entgegenhalten können, weil einfach mehr Autorität dahinter ist, als wenn man es einfach nur denkt. Und ich bin sicher, dass Jesus in der Wüste nicht einfach nur irgendwie an irgendwelche Bibelstellen gedacht hat, sondern dass er irgendwann echt sauer war und gesagt hat, ja gut Teufel, aber der Mensch lebt auch nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und ja, es steht aber auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und dass er argumentiert hat mit diesem Wort Gottes und dass er letzten Endes irgendwie nicht nur die feurigen Pfeile des Teufels damit ausgelöscht hat, sondern dass er auch den Teufel mit dem Wort Gottes in die Flucht geschlagen hat. Und es ist wichtig, dass wir es lernen. Es ist wichtig, dass wir es lernen, für das Wort auszusprechen und die Verheißung Gottes echt gegen Dinge in unserem Leben zu setzen, weil es eine Autorität hat. In der Offenbarung heißt das so schön, sie haben Satan überwunden durch das Blut des Lammes und durch was? Das Wort ihres Zeugnisses. Durch das Wort ihres Zeugnisses, dass sie es immer wieder bezeugt haben, dass sie es immer wieder gesagt haben, was Jesus in ihrem Leben gemacht hat, was Jesus zu Zeiten irgendwie des Neuen Testamentes gemacht hat und dass sie es immer wieder ausgesprochen haben und dagegen gesetzt haben. Es ist eine Angriffswaffe, es ist etwas, wo der Teufel nicht drauf klarkommt. Und ich glaube, wenn alles zusammenkommt, dann wird es passieren, dass wir unser Feld behalten. Dann wird es passieren, dass wir nicht zurückgedrängt werden, dass wir nicht irgendwie den Boden verlieren, auf dem wir stehen, sondern dass der Teufel sich irgendwann zurückzieht. Ist ein Versprechen aus dem Jakobusbrief. Da heißt es, widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Das steht nochmal ziemlich genauso im Petrusbrief auch nochmal. Also es ist einfach wie so ein geistliches Prinzip. Er mag keinen Widerstand. Er ist schnell zu frustrieren. Und wir müssen es wirklich lernen, wie einmal durch solche Sachen durchzugehen. Nicht jedes Mal irgendwie zu scheitern, sondern zu sagen, ich habe irgendwie eine unendliche Kraftreserve, weil der Heilige Geist in mir ist. Ich habe irgendwie das Wort Gottes, wo er mir zeigt, wie es gehen kann. Und echt mal durchzugehen. Und du wirst merken, irgendwann hört geistlicher Druck auf. Irgendwann hören viele Schwierigkeiten ganz einfach auf. Wenn man sich durchgebeten hat, wenn man sich einmal durchgebissen hat, wird es aufhören. Und das ist letztlich der Weg, mit dem wir umgehen müssen mit Anfechtung, dass wir uns nicht zurückdrängen lassen, sondern dass wir das Feld behalten am bösen Tag und dass wir vorher schon unsere Waffenrüstung angezogen haben und dass wir gemerkt haben, dass diese Dinge, über die Paulus hier redet, für uns zu einer zweiten Natur geworden sind und uns gerade durch solche Zeiten durchtragen. Amen. Jürgen, du hast recht. Amen. Ja, dann bitte ich mal die Lobpreisband nach vorne. Three for you. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns in die Anbetung führst. Ich danke dir, dass du hier bist, aber ich bitte dich, dass du uns nochmal jetzt ganz neu auf dich ausrichtest. Ich bitte dich, dass du uns den Vater zeigst in der Anbetung. Ich bitte dich, dass du uns erfüllst und dass du uns einen neuen Blick auf dich gibst. Gott, wir geben dir nicht alles, was uns gerade abhält. Wir geben dir alles ab, was zwischen dir und uns steht. Und wir wollen echt mit dir zusammen sein, Jesus. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du der Größte bist. Danke, dass du das Beste in unserem Leben bist. Amen.